Ja, wir wollen auf sein Wort hören. Und wir beten noch kurz. Herr, mach einfach jetzt unser Herz auf, dass wir können verstehen können. Und gib uns dein Wort mit, das uns berührt, das uns hilft in unserem Leben, das uns näher zu dir bringt. Amen. Einer von meinen Lieblingsversen steht in Johannes 1, 16 und 17, wo er dort vorne leset. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das hat mich mal während dem Studium so umgehauen. Geschenk um Geschenk. Gott, der uns immer um mich gibt. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Und was das so ein bisschen bedeutet, aus der Gnade Gottes zu leben, das sehen wir sehr anschaulich in der Freundschaft vom David und vom Jonathan im Ersten Testament, wo wir immer um ihn lesen. Wir lesen, wie der David mit Gottes Hilfe über den 3 Meter grossen Goliath gesiegt hat. Schwer bewaffnet ist er ja von David losgezogen, aber der David hat schlussendlich gewonnen. Doch von da an ist dann auch alles anders geworden in seinem Leben. Nach dem Kampf ist der David mit dem Goliath seinem Kopf zum Saul gegangen. Und wir lesen dann in der Bibel, in 1. Samuel 18, Vers 1 und folgende. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und er heißt im Vers 3, und Jonathan schloss mit David einen Bund. Und im Vers 4, Jonathan zog auch seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David zu seinen Kleidern. Dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und auch den Gürtel. Damit hat der Jonathan gezeigt, dass er seine Position den David abgibt. Ähnlich lesen wir sie auch von Jesus. Er hat Kleider vom Heil ausgezogen und uns geschenkt, damit wir können eingekleidet werden mit seiner Gnade. Völlig nackt steht er am Kreuz für unsere Schuld. Er nimmt sozusagen unsere Nacktheit auf sich und unsere Schande, damit wir neu eingekleidet werden können. Jesus hat uns von unserer Schande erlöst. Und dann sagt die Bibel weiter, wie der David und Israel den Sieg gefeiert haben, in Vers 7. Die Frauen sangen einander zu, tanzten und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Und ich glaube, das Lied, das ist gerade sofort in der Hitparade auf Platz Jesu gesprungen. Haben sie alle gesungen. Und dann sieht die Bibel, wie sie das gefeiert haben und was dann passiert ist im Saul. Es ist dann im Herz vom Saul ist Neid aufgestiegen. Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm. Mir haben sie nur 1000 zugeschrieben, David aber 10.000. Und es ist ja Feindseligkeit entstanden zwischen ihnen. Wohl ist der David weiterhin in Sauls Gegenwart gerufen worden, wenn er von diesen bösen Geistern geplagt wurde. Aber der Saul ist manchmal dermassen ausgerastet, dass er angefangen hat, mit Speeren um sich umzuwerfen. Ja, ich glaube, hier werfen wir vielleicht nicht unbedingt mit Speeren um uns um, aber vielleicht manchmal mit der Fernbedienung oder mit Geschirr. Manchmal hört man ja auch so Geschichten. Aber die Bibel sieht, wenn der Saul vom bösen Geist geplagt wurde, dann hat der David gerufen und er hat dann mit seiner Harfe vorgespielt und dann ist der Saul um mich happy geworden, um mich glücklich geworden. Aber nachdem in Sauls Herz der Neid eingezogen ist, ist etwas anderes passiert. Wenn der David zu spielen hat angefangen, dann hat der Saul angefangen, den Speer ergreifen und hat ihn auf den David losgeschossen. Er ist sozusagen so neidisch geworden, dass er entschlossen war, den David umzubringen. Und so geht der David immer weniger zum König an seinen Tisch. Aber am Neumondfest, das mehrere Tage gedauert hat, und es darum auch aufgefallen ist, dass er nicht kommt, dass er fehlt, da sieht er auch zu seinem Freund Jonathan, bevor ich komme, kannst du abschätzen, in was für einer Stimmung dein Vater ist. Lass mich wissen, ob ich zum Fest kommen kann oder nicht. Und wenn wir das Ganze so lesen, ist es irgendwie sehr traurig. Der Saul wird inzwischen völlig verbittert, voller Neid in seinem Herz. Aber zwischen David und dem Jonathan entsteht der Bund. Und er symbolisiert so ein bisschen, wie Jesus zu uns gekommen ist, um für unsere Sünden einzustehen, auf sich zu nehmen. Ja, sogar dafür zu sterben. Genauso symbolisiert dem Saul und unsere Not auch die Sünde von dieser Welt, die wir haben. Die Bibel sagt später, weil wir alle gesündigt haben, brauchen wir einen Erlöser, brauchen wir einen Löser. Und so wie der Jonathan oder David den Bund geschlossen haben, so sendet Gott auch Jesus zu uns, um auch mit uns einen Bund zu schließen, einen gültigen Bund. Und jetzt lesen wir, wie der Jonathan beim Fest von seinem Vater am Tisch sitzt oder David fehlt. Der Saul aber sitzt mit seinem Speer da und startet auf einen leeren Sitz von David. Der David war ja schließlich auch sein Waffenträger vom Saul. Er hat irgendwie müssen kommen. Aber als er nicht gekommen ist, da heisst, dass in seinen Augen auf Jonathan, auf seinen Sohn gefallen und er fragt, hey, wo ist denn der David? Und da hat der Jonathan angefangen und hat versucht, das Ganze zu erklären. Wir lesen dann im Kapitel 20, Vers 30 und 31. Ich lese uns das. 1. Samuel 20, Vers 30 und 31. Da entbrannte der Zorn Sauls gegen Jonathan und er sagte zu ihm, du ungehorsamer, verkehrter Sohn, ich weiß wohl, dass du den Sohn Isais auserkoren hast. Dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst du dazu auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn zu mir holen, denn er muss sterben. Also hier haben wir eine klare Ansage. Der Saul weiß, dass der David zum König bestimmt ist. Und darum wollte er ihn einfach nur noch umbringen. Und er heißt im Vers 32, Jonathan antwortete seinem Vater Saul, warum soll er sterben? Was hat er denn getan? Wer hat das so gefragt? Der Pontius Pilatus, denn bei Jesus, erinnern wir uns, wo die jüdischen Leiter Jesus angeklagt haben, hat er gefragt, ja, was hat er denn Böses da? Warum soll er sterben? Und dann geht es weiter in Vers 33 und 34. Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Also auch gegen seinen eigenen Sohn. Da merkte Jonathan, dass bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand in grimmigem Zorn vom Tisch auf und aß am zweiten Tag nach dem Neumond keine Speise, denn er war um David bekümmert, weil ihn sein Vater so geschmäht hat. Weil der Vater ihn so schlecht behandelt hat. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Irgendwie soll er gefeiert werden. Aber der Jonathan weigert sich zu essen, weil sein Vater seinen besten Freund wollte umbringen. Und jetzt erzählt uns die Bibel weiter, wie der Jonathan am nächsten Morgen mit einem jungen Helfer auf das Feld rausgegangen ist. Er hat ja keine Ahnung gehabt, warum, dass sich der David irgendwo hinter einem Felsen versteckt. Und dann heisst, wie der Jonathan 3 Pfeile abgeschossen hat. So hat er es mit dem David abgemacht. Und dann hat er seinem Helfer zugerufen, lauf, lauf, fort, spring. Und der junge Mann hat gedacht, ja, der Jonathan meint mich. Lauf, spring so schnell, dass du kannst. Und er ist schnell losgesprungen, um die Pfeile um ihn zurückzureichen. Aber es war ja eine Botschaft an David. Und ich glaube, der Jonathan hat Tränen in den Augen dabei. Es war das vorletzte Mal, wo er mit dem David zusammengekommen ist. Und in der Bibel steht, dass der junge Mann dann zurückgekommen ist. Und der Jonathan hat zu ihm gesagt, bring meine Waffe zurück in die Stadt. Und nachdem er fort war, ist der David hinter dem Felsen vorgekommen. Und noch einmal konnten sie zusammen können sein, der David und der Jonathan. Und wir lesen das nachher im Vers 42. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden. Was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt, der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen. Das bleibe für ewig und für immer. Mit anderen Worten, der Bund kommt all seinen Nachkommen zu gut. Es gilt für alle. So ist es auch mit dem Bund von Jesus, den er mit uns geschlossen hat. Wenn wir an ihn glauben, dann gehören wir zu seiner Familie. Sein Bund gilt dann auch uns. Und am Schluss vom 1. Samuel-Buch aber lesen wir dann etwas ganz Trauriges auf dem Gebirge Gilboa. Da hat der Kampf zwischen den Philister und zwischen Israel. Und viele sind gekommen, sind umgekommen von den Israelis, oder Saul ist umgekommen und auch seine drei Söhne, oder Jonathan. Und dann heisst es zu mir, als der David die Nachricht gehört hat, hat er gerade brüllen. Aber für die Überlebenden von der Sauls Familie, da ist Panik ausgebrochen. Wo sie gehört haben, dass ihr König tot ist, dass sie sich geflüchtet. Und unter ihnen war auch noch ein Sohn von Jonathan. Und von ihm lesen wir jetzt in 2. Samuel 4, Vers 4, dass er an beiden Füßen gelähmt wurde. Weil die Amme ihn hat fallen, als er 5 Jahre alt war, auf der Flucht. Wir können uns das, wenn wir das Bild vorhin gesehen haben, vielleicht vorstellen, wie sie der Abhang anspringt und vielleicht gestürzt ist. Jedenfalls war er gelähmt und es heisst, und sein Name war Mephibosheth. Mephibosheth heisst Hebräisch. Experten sagen, Boschet ist klar, das heisst Schande. Da ist man sich einig. Mephi aber bedeutet entweder Schande ausatmen oder Schande ausrotten. Und wenn wir um uns schauen, wie viele Menschen atmen Schande aus. Scham aus ihrem Leben. Durch das, was sie über sich selber denken, durch das, was sie über sich selber sagen, durch das, was sie vielleicht in ihrem Leben erfahren haben, gesehen haben, was sie selber gemacht haben. Aber wisst ihr, was ich so traurig finde am Ganzen? Wir begnügen uns nicht so viel damit. Wir sagen, es ist halt so im Leben. Kann man halt wohl nichts machen. Aber nachher lesen wir, wie David schließlich König über ganz Israel wird und wie er einen Sieg nach dem anderen, einen am anderen gewinnt. Aber eines Tages, da guckt er sein Handgelenk an, wo er mit dem Jonathan zusammen den Schnitt gemacht hat. Und da fragt der David etwas ganz Interessantes. Er sieht nämlich, hey, ist noch jemand übrig? Gibt es noch jemanden, der geblieben ist vom Haus Saul? Ist da noch jemand übrig, fragt der König, wo ich um Jonathans Willen kann Barmherzigkeit erweisen kann. Gibt es noch jemanden? Und wisst ihr was, so fragt Gott bis heute. Er ruft, sie ruft, tönt die ganze Welt aus bis heute. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand, wo Jesus für ihn hat können sterben, wo er ihm seine Freundschaft anbieten kann, seine Herrlichkeit, seine Güte, sein Segen, sein Bund? Ist da noch jemand? Was für ein Ruf, der bis heute tönt. Gibt es noch jemand? Und nachher lesen wir im Vers 2 und 3, nachher im 2. Samuel 9, wo wir schon angefangen haben. Vers 2 und 3 heißt dann weiter: Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David und der König sagte zu ihm: Bist du Ziba? Er sagte: Ja, dein Knecht. Der König sagte: Ist noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm erweise? Ziba sagte zu ihm, zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an seinen Füßen. Also wer ist noch übrig? Und wenn wir jetzt das so lesen, dann merken wir, ein Knecht ist noch übrig und ein Sohn. Ist da noch jemand, wo ich Gottes Barmherzigkeit erweisen kann? Wo ich ein Gutes tue, im Urtext steht da, Heset Elohim. Wo ich Gottes Gnade erweisen kann. Der David fragt, hast du dem Saul dient? Und er sagt, richtig. Und er sagt ja, und der David fragt, weißt du, ob es noch jemanden gibt vom Haus von Saul? Oder Siba sagt zum König, ein Sohn Jonathans ist noch da, lahm an seinen Füßen. Vers 4. Er ist lahm an seinen Füßen. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Siba sagte zum König, sieh, er ist in Lodebar im Hause Machis des Sohnes Amiels. Lo Debar heisst Lo, heisst Nein. Debar aber kann entweder Gottes Wort bedeuten, vom Wort Deva. Devarim ist Plural Wort. Oder Weideland. Man kann beides übersetzen. Also es hat kein Wort mehr, kein Weideland. Und stellen wir uns jetzt also so den Prinz vor, wie er da in Lodebar aufwächst. Sicher ist ihm gesagt worden, eigentlich wärst du doch da auf dem Thron. Eigentlich wärst du der König, nicht der David. Eigentlich bist du der Prinz. Eigentlich solltest du nicht so leben, wie du hier lebst. Und so wohnen. Sondern du gehörst irgendwie in einen Palast. Und wenn er so überlegt für mich, macht es nicht den Teufel oft ganz ähnlich mit uns. Hey, warum glaubst du eigentlich noch an Gott? Er kümmert sich doch gar nicht wirklich um dich. Ich meine, wenn du so in dein Leben ein bisschen anguckst, glaubst du wirklich an Gott? Ist er nicht irgendwo weit weg? Wo war er denn, wo das und das und jenes passiert ist? Wo war er beim Unfall? Ich erinnere mich noch, als ich mal auf Ungarn gefahren bin. Ich war dort mit Bibel unterwegs und auf der Heimfahrt ein schwerer Unfall. Wo war er denn? Oder im Gespräch mit dem Lehrer. Warum hast du mir nicht geholfen? Und ich glaube, so ähnliche Gedanken muss auch der Mephibosheth ein Stück weit in seinem Herzen haben. Wir lesen nämlich nachher in Vers 5 etwas interessant. Da sandte der König David hin und ließ ihn von Lodebar aus dem Hause Machis des Sohnes Amiels holen. Und wenn wir das so lesen, dann muss ich einfach sagen, das ist so anders. Der David sendet zu ihm und lässt ihn holen, geht ihn reichen. Gott sagt also nicht, komm daher, wo ich bin, nee, sondern er kommt zu uns, um uns zu sich herzureichen. Er kommt mitten in unser Elend hinein. Er ist der, der uns gesucht hat. Gott sendet seinen Sohn zu uns. Und wisst ihr, ich finde in der Bibel so schön, dass wir überall irgendwie auch Jesus finden, wenn wir wollen. Sie ist so vielfältig, so anschaulich. Natürlich kann man sie verschieden auslegen, aber eine Auslegung ohne Jesus hat letztlich das Ziel verfehlt. Es hilft nicht viel. Jesus steckt in der ganzen Bibel von Anfang an. Auf jeder Seite. Und jetzt lesen wir, wie der Mephibosheth Jonathans Sohn gefunden wird und in Davids Palast gebracht wird. Und jetzt ist nach weiter im Vers 6. Er fällt ein auf sein Angesicht und verneigt sich. Oder David sagt zum Mephibosheth Folgendes. Ich denke, er hat ein Stück weit auch noch an seinen Vater erinnert. An seinen Freund. Und was sieht er? Mephibosheth nach zu ihm, siehe dein Knecht. Aber was sieht er, David? Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen. Im Hebräischen hat gewiss und Gnade sogar eine Doppelbedeutung. Ich wollte ganz sicher Gnade erweisen. Und warum? Oh, das ist interessant. Um deines Vaters Jonathan willen. Und wisst ihr was? Schön ist, Gott sieht das heute zu dir. In was für eine Situation du gerade vielleicht bist. Vielleicht denkst du sogar, ja, ich bin schon älter, ich bin doch nur noch auf mich selber gestellt. Mir hat mich vergessen. Oder vielleicht denkst du, ja, wer bin ich denn schon? Aber was sieht Gott? Ich will dir gewiss Gnade erweisen. Und warum? Um meines Sohnes Jesu willen. Aber der Doktor hat doch gesehen, dass er viele solche Fälle hat. Mein Chef meint, er wüsste nicht, ob ich meine Stelle behalten kann. Aber Gott sieht, ich wollte dir ganz sicher Gnade erweisen. Aber ich habe doch nicht genug in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie das noch rauskommt. Ich will dir gewiss Gnade erweisen. Dir ganz persönlich. Nimm es für dich. Nicht bloß dem anderen. Ich will dir Gutes tun. Und warum? Nicht wegen dir, sondern um meines Sohnes Jonathan willen. Wegen dem, was Jesus für dich da hat. Ich wollte dir alle Felder von deinem Vater Saul zurückgeben, sogar wenn du alles verloren hast. Gott stellt dich durch seine Gnade um mich her. Ich will dir alle Felder vom Vater um mich geben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Stellen wir uns das vor. Wo kommt der Satz im Neuen Testament ganz ähnlich vor? In der Einladung zum Abendmahl. Wir sollen an seinem Tisch sitzen. Du sollst mit meinen Kindern zusammen am Königstisch feiern. Und wie oft? Täglich. Jeden Tag. Vers 8. Täglich. Und er nennt sich hier: Ich bin doch ein toter Hund, sagt dann der Mephibosheth. Das ist eine hebräische Redewendung. Ich bin doch nur noch Dreck. Wer bin ich denn? Ich bin doch nichts wert. Und was zeigt sich hier? In seine Schande, sein Boschett, seine Bedeutung, Scham oder Schande. Er erinnert sich an all das, was er selber ist. Aber was passiert nachher in Vers 9 und 10? Und da müsst ihr das gut mitlesen. Da rief der König Ziba den Diener Sauls und sagte zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Hause gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun sein Ackerland, du und deine Söhne und deine Knechte, und bringe die Ernte ein, damit das Brot des Sohnes deines Herrn sei, dass er sich ernähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch das Brot essen. Der David sieht zum Saul, zum ehemaligen Diener vom Saul: Du sollst das Land bestellen für ihn. Zum Mephibosheth aber sieht er, zum Jonathans Sohn: Es gehört dir und du sollst jeden Tag an meinem Tisch essen. Und ich möchte uns einfach heute fragen: Sehen wir den Unterschied? Zum Kind von der Gnade sieht Gott: Nein, du sollst arbeiten. Sondern du sollst empfangen, du sollst überkommen. Ich habe es schon gegeben. Dem Diener aber sagt er: Du sollst arbeiten, und zwar für ihn. Verstehen wir den Unterschied? Wo der David zum Sohn von Jonathan redet, wenn Gott zum Kind von der Gnade, zum Kind von seinem Bund redet, dann gibt es keine Befehle, sondern dann gibt es nur Gnade. Hab keine Angst. Ich stelle alles, was du verloren hast, um mich her. Ich will dir umgeben, was du verloren hast. Das ist nur Gnade, kein Befehl, kein Gebot. Kein du musst jetzt. Sondern wir wollen einfach ihm dienen, weil wir ihn lieb haben, weil wir das wissen und erlebt haben. Wir sind sein Kind. Da musst du nicht mehr. Sondern da willst du. Da wird einfach alles anders. Dem Diener aber, der religiös versteifte Menschen, da kann er gar nicht seine Gnade geben. Es geht einfach nicht. Wir lesen kein Wort von der Gnade, sondern nur Gebot. Bestell das Land, schaff, mach das, mach jenes, du deiner Söhne. Dem aber, der seine Schande erkennt, dem schenkt er Gnade. Warum? Um Jonathans Willen. Oder ich sage es jetzt im Evangelium, um Jesu Willen. Und ich bete dafür, dass wir heute den Unterschied um ihn sehen, zwischen dem Diener und dem Sohn. Wie sie Söhne, wie sie Kinderdiener. Und mir gefällt nachher, wie die Geschichte noch zu Ende geht, im Vers 13. Mephibosheth wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs und er war lahm an seinen beiden Füßen. Das fügt irgendwie der Heilige Geist jetzt noch so ein bisschen komisch dazu. He? Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Warum steht das eigentlich noch da? Einige sagen, wenn man im geistlichen Leben lahm ist, dann kann man auch mehr in Gottes Gegenwart kommen. Lahme können nicht vor Gott stehen. Lahme auch nicht König werden, das war gar keine Frage. Aber hier steht, der Mephibosheth kann trotzdem am Tisch vom König essen. Er war nicht perfekt. Er ist zwar täglich daran erinnert worden, dass er nicht laufen kann. Hey, ich bin nicht perfekt. Und trotzdem hat er jeden Tag am Tisch vom König sitzen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir täglich von seinem Tisch essen? Da sieht man unsere Füße nicht mehr. Gott ladet uns damit ein. Guck nicht auf deine lahmen Füße. Guck nicht auf das, was du nicht kannst. Guck nicht auf deine Schande, sondern guck lieber täglich auf meinen Tisch, was ich für dich beredet habe, was ich Gutes für dich parat habe, was ich ausbreitet habe. Guck auf das, was Gott in Jesus für dich da hat, was er dir geschenkt hat. Denn später kommt nämlich noch eine Zeit, wo offenbar wird, was in seinem Herz drin war. Der David hat nämlich müssen wegen Absalom aus Jerusalem rausfliehen. Und jetzt sehen wir das Herz von Mephibosheth. Die Bibel sagt nämlich, dass er sich und seine Kleider nicht gewaschen hat. Er hat den Bart nicht mehr geschnitten. Bis der David um ihn zurück ist gekommen. In 2. Samuel 19. Sein Herz hat sich nach dem König gesehen. Und hier erkennen wir auch seinen Charakter. Ihm hat die Gegenwart vom König gefehlt. Er hat sich so nach ihm gesehen. Aber auch der Ziba, sein Knecht, zeigt jetzt, was sein wahres Gesicht ist. Er hat kein echtes Herz für den König, sondern er hat das Land begehrt vom Saul. Wir teilen Menschenmengen so schnell ein mit ihrer momentanen Leistung, oh, was der macht für Gott und so. Schau mal, was der alles tut. Die Frucht aber zeigt sich oft erst mit der Zeit. Was ist denn sein Herz? Das Herz vom Kind, von der Gnade, das schlägt für einen König. Der Diener aber sieht, so wie du befiehlst, so mache ich es. Er hat nur ein Herz für das Land, aber nicht für den König. Sein Herz ist nie berührt worden. Wisst ihr aber, wo unser Herz berührt wird, wo wir uns von Gott geliebt wissen, da leben wir gern für den König. Wo wir erkennen, was er da hat für uns. Da lieben und ehren wir ihn, weil er uns selber über alles geliebt hat. Und da ladet er uns auch ein. Komm, Jesus, stärk dich an meinem Tisch. Komm an meinen Tisch. Ich wollte dir ganz gewiss Gnade schenken. Wo wir unsere Schande sehen und auf das Kreuz von Jesus gucken, wo wir uns das vorstellen, irgendwie wäre das mein Platz gewesen dort oben, wo er hängt. Aber er hat den Platz eingenommen für mich. Er hat meine Sünden auf sich genommen und weg da. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da zeigt er mir, wie sehr er mich lieb hat. Was er alles für mich vollbracht hat. Und wisst ihr was? Meine Schande ist besiegt. Ist beseitigt. Und dann weckt Gott ja Jesus noch von den Toten auf, um das Ganze noch zu belegen. Du sollst leben. Das Leben hat gesiegt für dich. Was für ein Wunder. Und ich möchte uns einfach noch fragen zum Schluss. Habe ich das Geschenk angenommen, wie der Mephibosheth? Habe ich es erkannt? Oder verhalte ich mich immer noch so wie ein Diener? Habe ich Frieden mit Gott in meinem Herz? Diene ich ihm freiwillig? Oder muss ich immer noch? Weil ich halt jetzt Christ geworden bin. Liebe ich den König? Oder bin ich immer noch Knecht? Wenn es dein Herz würde aufhören zu schlagen, wäre der Himmel dein Daheim? Hast du die Gewissheit? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Ganz gewiss, ich will gewiss dir Gnade erweisen. Ich wünsche es dir so fest, dass du das weißt. Ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn, seine Tochter. Und ich möchte das auch noch beten miteinander. Bitte, Band, vorzukommen, dass wir nachher noch ein Lied als Antwort von der Gnade darauf können singen. Herr Jesus, wir sind manchmal so in Gefahr, um in die Knechtschaft hineinzukommen und dir einfach irgendwie zu dienen, wie es halt jetzt dazugehört. Aber du willst unser Herz berühren. Ich bitte, dass du das uns heute neu aufmachst, wie der Mephibosheth, dass wir gerne kommen und dass wir immer um mich kommen, täglich, und dass wir auch an deinen Tisch sitzen und das nehmen, was wir brauchen. Du weißt, was uns fehlt. Du weißt, wo wir leiden. Und du willst uns das gerade auch heute im Abendmahl offenbaren. Indem, dass du uns einladest an deinen Tisch. Nimm das, was du brauchst für dein Leben. Ich bitte dich für jedes für uns. Danke, dass du unsere Sünden vergeben hast, wenn wir an dich glauben. Danke, dass du gezahlt hast mit deinem Blut. Und dass du uns heute ganz neu einladest, Kind zu sein, in deiner Gegenwart zu leben, an deinem Tisch zu sitzen und wirklich zu leben, nicht nur zu dienen. Danke, Jesus Christus, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir gesegnet sind, dass du den Tisch weit ausbreitet hast für uns. Und ich kann in meinem Leben das Leben lang von deinem Reichtum schöpfen und immer um mich kommen. Danke, dass du mit deinem Segen jetzt durch uns durchgehst, in Jesu Namen, dass du unser Herzen berührst und uns, dass du die Heilige bestätigst, dass wir deiner Kind sind. Amen.